Der Herbst ist mittlerweile gekommen. Draußen ist es grau und trübe geworden. Und wie wir alle wissen, haben in dieser Zeit viele Menschen auch mit Depressionen zu kämpfen. Es ist ein eigenartiges Phänomen, dass bei uns in Deutschland 20% der Leute, die den praktischen Arzt aufsuchen, depressiv sind. Niedergeschlagen, verzagt, schwermütig, ohne Freude. Und das ist nicht nur ein Problem in Deutschland. Wir sprechen hier von einem weltweiten Phänomen an zunehmenden Depressionen. Da müssen wir schon einen Augenblick stehen bleiben. Wie kommt das, dass in unserem Jahrhundert die Depressionen weltweit rasant gestiegen sind? Wie kommt das? Schaut, wir leben in einer hochtechnisierten Welt. Wir haben Flugzeuge gebaut, wir haben sogar Raketen gebaut inzwischen schon und Satellitenübertragung, was früher 2 Wochen dauerte oder noch länger, das geht heute in Sekunden, das geht heute in Stunden, kann man nach Australien fliegen oder nach Amerika und unser Körper kommt damit, der setzt sich ins Flugzeug und steigt da drüben aus. Aber unsere Seele kommt nicht mit. Die hinkt hinterher. Wie jener Afrikaner, der mal für 2 Wochen hier in Europa war und er hat die vielen Eindrücke wohl da reingenommen, aber die Seele kam nicht mit. Und als er nach dem Ergebnis gefragt wurde, da hat er diesen Satz gesagt, meine Seele kommt nicht mit. Sie kann das gar nicht alles verarbeiten. Und wir leben in einer solchen reizüberfluteten Welt. Ständig berieselt uns irgendwas und bedrängt uns irgendwas. Und manchmal machen wir uns solche Sachen auch noch selber. Wenn wir mal ein paar Minuten Ruhe haben könnten, knallen wir uns auch noch irgendwelche Dinge auf die Ohren. Dann ist eine steigende Zukunftsangst da. Die atomare Bedrohung, die Umweltverschmutzung, das Ozonloch, die Überbevölkerung und all diese Dinge. Das wissen wir heute durch die Medien. Das wird uns ständig suggeriert. Das kriegen wir dauernd vor die Augen gehalten. Und das geht auch unbewusst auf unsere Seele. Und so haben heute viele Menschen Zukunftsangst. Jesus hat das vorausgesagt. Er sagt, die Menschen werden einmal verschmachten vor Furcht. Wegen der Dinge, die da kommen werden. Dann haben wir eine zunehmende Anonymität und Einsamkeit in unserer Welt, gerade in den Städten und Großstädten. Früher hat man sich geholfen, die Nachbarn haben zusammengehalten, heute eine Kälte, ein Egoismus in der Gesellschaft. Nur dieses haben wollen und gierig sein für die eigenen Bedürfnisse. Auch das hat Jesus gesagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Das sind weltweite Zusammenhänge, in denen wir nun mit unserem kleinen Menschenleben mittendrin stehen. Darin leben wir. Wenn ich jetzt im Folgenden von Depressionen spreche, dann müssen wir erstmal eine Unterscheidung treffen. Es gibt Depressionen als vorübergehende, traurige Verstimmung. Das hat jeder mal irgendwann im Leben. Eine vorübergehende, traurige Verstimmung, dass man mal wirklich ganz niedergeschlagen ist und mal richtig down ist, wie man sagt, das kennt jeder Mensch. Ein Tief für ein paar Stunden oder Tage, das habe ich auch schon gehabt. Das ist die eine Sache. Aber dann gibt es Depressionen als handfeste Krankheit, die sich über Monate oder Jahre erstrecken kann und unbedingt fachärztlicher Hilfe bedarf. Das ist etwas ganz anderes. Wenn heute jemand von uns an Depressionen leidet, dann erkennt man das an bestimmten Symptomen, an Erkennungsmerkmalen. Und ich will einmal ein paar solche Symptome für Depressionen aufzählen. Depressionen betreffen den Menschen ganzheitlich, also alle Bereiche, Seele, Geist und Körper. Depressionen äußern sich im Gefühlsbereich. Man hat im Inneren ein Weh. Da ist eine Niedergeschlagenheit. Da können Weinkrämpfe kommen. Da ist Selbstverwerfung, Abneigung gegen sich. Da ist soziale Isolation. Man zieht sich in Schneckenhaus zurück. Depressive Menschen kommen sich klein vor, hässlich, minderwertig, hilflos und befleckt. Die Mitmenschen und die ganze Welt hingegen erleben sie als groß, bedrohlich, mächtig, manchmal unheimlich. Depression kann man als krankhaft übersteigerte Traurigkeit verstehen. In der Depression erscheint alles hoffnungslos, fremdartig, grau und farblos. Das sind Erlebnisvorgänge im Gefühlsbereich bei einem depressiven Menschen. So fühlt er, auch wenn es nicht objektiv so ist, aber so fühlt er im Augenblick sich und seine Umgebung. Dann im Denkbereich äußern sich Depressionen in negativen Erwartungen, Verlust der Motivation, des Antriebes, Selbstkritik, Unfähigkeit zur Entscheidung, niedrige Selbsteinschätzung, ich bin ein Versager, eventuell Selbstmordgedanken. Ihre ganze Aufmerksamkeit bleibt auf ihr eingebildetes Unglück konzentriert. Im körperlichen Bereich Stuhlverstopfung, verlangsamte Sprache, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Trägheit, Müdigkeit. Die Bewegungen werden langsamer, kraftloser, die Glieder können wie Blei werden. Verlust an sexuellem Interesse und dergleichen mehr. Also ganz verschiedene Symptome, Merkmale von krankhafter Depression. Jetzt nicht vorübergehende traurige Verstimmung, sondern wirklich krankhaft trauriges Depressivsein. Jetzt haben wir in etwa die Erkennungszeichen, die Symptome kennengelernt. Nun wollen wir uns mit den Ursachen beschäftigen. Man unterscheidet in der Medizin 4 Hauptursachen von Depressionen. Da ist zunächst mal die organisch bedingte Depression, also organisch, körperliche Ursache. Da ist ein Zusammenhang zwischen Körper und Seele in unserem Menschsein und deswegen kann von Körper her die Ursache kommen. Direkt körperliche Ursachen können sein Herzkrankheiten, Blutarmut, Funktionsstörungen der Schilddrüse, die meistens große Schwankungen im Hormonhaushalt nach sich ziehen. Dann zyklusbedingte Depressionen bei Frauen, Wochenbettdepressionen, Wechseljahre, klimakterische Depressionen nennt man das auch. Schaut, wir wissen heute von der Medizin, dass in unserem Gehirn bestimmte Funktionen ablaufen, biochemische Funktionen. Und das sind bestimmte Neurotransmitter, die da ihre Aufgaben haben. Und wenn von denen zum Beispiel 1.000 Gramm fehlt, können wir uns überhaupt nicht vorstellen, 1.000 Gramm irgendeines Hormons zu viel oder zu wenig im Stoffwechselprozess des Gehirns hat fatale Folgen auf unseren Gemütszustand. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Wenn 1.000 Gramm fehlt, kann da der Mensch etwas dafür? Wenn da 1.000 Gramm fehlt, kann er überhaupt nichts dafür? Organische Ursachen. Im Jodhaushalt, wenn es da nicht stimmt, wirkt sich das natürlich aus und auch bei anderen Stoffwechselstörungen. Was wäre die Therapie? Wie könnte eine solche Depression behoben werden, wie kann geholfen werden, wenn eine organische Ursache vorliegt, den Arzt aufsuchen. Unter Umständen wird er bestimmte Medikamente zum Ausgleich verschreiben, bei Schilddrüsenkrankheiten zum Beispiel, oder auch, wenn er den Eindruck hat, da stimmt es nicht mit dem Hormonhaushalt im Gehirn, da kann er versuchen, etwas dagegen zu geben, bestimmte Medikamente. Manchmal reicht es vorübergehend, Medikamente zu nehmen. Andere leben lebenslang mit Medikamenten, mit denen sie einen bestimmten Mangel ausgleichen müssen oder eben eine Überproduktion wieder kompensieren müssen. Zum Beispiel, da war ein junger Mann, der war jahrelang richtig depressiv, schwer depressiv, so dass er nicht mal mehr arbeiten konnte. Und er kam in eine medizinische Behandlung und dann hat der Arzt ein neues Medikament ausprobiert. Er nahm die ganze Zeit Medikamente und dann probierte er ein lithiumhaltiges Medikament und schlagartig war die Besserung da bei diesem Patienten und er konnte sogar später wieder arbeiten und war nicht mehr depressiv. Da fehlte Lithium. Lithium ist ein Medikament, was viele depressive Menschen verschrieben bekommen, was vielen helfen kann, Lithiumsalze. Ein Beispiel für organische Depressionen. Wir kommen zur zweiten Gruppe von Depressionen, von den Ursachen her beschrieben, nämlich reaktive Depressionen. Reaktiv, da steckt das Wort Reaktion drin, ja. Wenn die Depression eine Antwort ist auf etwas, was in meinem Leben passiert ist. Depression als Antwort auf ein bestimmtes Erlebnis. Wenn zum Beispiel ein schweres Erlebnis in mein Leben gekommen ist und meine Seele darauf reagiert. Da haben wir als Untergruppe zunächst die Verlustdepressionen. Wenn jemand Mutter oder Vater verliert, den Partner oder Kinder verliert, bei wem will das ohne Depressionen abgehen? Bei den allerseltensten Menschen wird es ohne diese ganz tiefen, schmerzlichen Verstimmungen der Seele abgehen. Oder wenn jemand Besitz verliert, den Arbeitsplatz verliert, irgendetwas Wertvolles verliert, bis hin zum Kanarienvogel, der stirbt, dann brauchen wir nicht drüber lächeln. Es gibt Menschen, die entwickeln auch zu einem Tier eine ganz, ganz tiefe Beziehung und das ist für sie wie wenn ein Mensch fast stirbt. Ein Beispiel haben wir in der Bibel bei Hiob. Hiob war reich, er war gesund, er hatte 10 Kinder und ihr kennt die Hiobsgeschichte, dann verliert er nacheinander Besitz, Kinder, Gesundheit, alles. Sogar seine Frau, auch sie stellt sich noch gegen ihn und sagt, sag Gott ab und stirb. Hiob war aber ein Mann, der mit Gott lebte. Er reagierte zunächst geistlich vorbildlich. Und sagte die wunderbaren Sätze, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Großartig. Wenn da das Hiob-Buch zu Ende wäre, dann könnten wir sagen, hier schaut, das ist die klassische christliche Reaktion, so müssen wir es alle nachmachen. Und dann geht das Hiob-Buch weiter, Kapitel 3, Vers 1. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verwünschte seinen Tag. Und dann kommen die Klage. Gesänge des Hiob, kapitellang die Klagen, die Depressionen, sage ich jetzt mal, modern übertragen. Bei Glaubenden kommt es darauf an, dass sie ihre Depressionen mit Gott verarbeiten. Dann kann am Ende eine ganz neue Gottbegegnung stehen, wie bei Hiob. Das Hiob-Buch endet im Kapitel 42 und Hiob hat eine ganz neue Gottesbeziehung. Depression kann also Antwort sein auf etwas, was in meinem Leben passiert ist. Dann haben wir die Erschöpfungsdepression. Erschöpfungsdepression kann kommen nach körperlichen, seelischen oder geistigen Höchstleistungen. Man ist einfach überanstrengt und überfordert. Zum Beispiel nach langen schulischen oder studentischen Prüfungszeiten. Bei Dauerüberlastung in Familie oder Beruf, nach einem anstrengenden Hausbau oder nach einer langen Pflege eines Angehörigen und dergleichen mehr. Auch hier haben wir wieder ein typisches Beispiel, ein klassisches Beispiel in der Bibel. Wenn ihr mal bitte mit mir aufschlagt, 1. Könige 19, Vers 1 bis 4. Ersten Könige 19, 1 bis 4. Elia unter dem Wacholderbusch. Ersten Könige 19. Elia hatte Höchstleistungen vollbracht, auf allen Gebieten. Er, der 80-Jährige, hatte einen olympiaverdächtigen Lauf hinter sich, von Jezreel bis in die Wüste Juda. Er hatte seelisch eine Höchstleistung hinter sich. Er hatte 850 Baalspriester mit eigener Hand getötet. Können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet hat für ihn seelisch. Und er hatte auch geistlich eine Höchstleistung. Er hatte den Sieg auf dem Karmel errungen und das ganze Volk Israel war vom Baalskult abgewichen hin zu dem lebendigen Gott zurückgekehrt. Das hatte Elia gerade hinter sich, mit 80 Jahren. Und jetzt lesen wir 1. Könige 19, 1 bis 4. Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, Bürschchen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Kopf ab. Morgen um diese Zeit. Eben noch der Held auf dem Karmel und jetzt rennt er vor der Drohung einer Frau wie ein Hase. Wir lesen Vers 3. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Isolation, ganz alleine, lässt sogar seinen Diener zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch oder Wacholder nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser, ich bin nicht erfolgreicher als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Wir sehen Elia total erschöpft in der Wüste liegen, alle sozialen Kontakte abgebrochen, Verlust der Lebensfreude, keine Zukunftsperspektive mehr. Das typisch negative Denkmuster der Depression, ich bin ein Versager, ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht besser als meine Väter. Frage, wollte er denn besser sein als die Väter? Klammer zu. Meine Umwelt ist bedrohlich, Isebel, die bringt mich um. Und für die Zukunft gibt es keine Hoffnung mehr, nur Bretterwand vor mir. Das ist das negative Denkmuster der Depression. Kennst du auch solche Situationen in deinem Leben? Erschöpfung, ausgelaugt sein, ausgebrannt sein. Die Amerikaner sagen Burnt-out-Syndrom. Weißt du, jeder von uns hat nur ein begrenztes Leistungsvermögen, das man nicht ohne Schaden auf Dauer überziehen kann. Konto kannst du überziehen, freuen sich alle Bankleute. Aber deine körperlichen Kräfte überziehen, das geht nur eine Zeit lang. Darum können Erschöpfungsdepressionen Signalwirkung haben. Ich erinnere mich noch gut, wie bei meinem Auto auf einmal ein ganz fremdes rotes Licht aufleuchtete, das ich bis dahin überhaupt noch nie gesehen hatte. Und was macht man, wenn man sich da nicht so auskennt? Man fährt von der Autobahn runter zu der nächsten Werkstatt und die haben gesagt, das ist nicht weiter dramatisch, das ist der Kraftstofffilter. Ein Diesel hat einen Kraftstofffilter, das wusste ich bis dahin noch gar nicht. Und das heißt, irgendwann sollten Sie demnächst den Kraftstofffilter wechseln. Wenn Sie das nicht tun, bleiben Sie irgendwo mal stehen. Na gut, konnte ich noch nach Hause fahren, konnte da bequem in die Werkstatt gehen. Ich habe ihn ausgewechselt. Wie dankbar war ich für das rote Licht. Wenn das nicht geleuchtet hätte, irgendwann wäre ich irgendwo auf der Autobahn am Ende stehen geblieben. Und so können auch Erschöpfungsdepressionen Warnsignale unseres Körpers sein. Das heißt, Achtung, Ruhe gönnen. Das war zu viel in den letzten Monaten, das war zu viel in den letzten Jahren. Langsamer, kürzer treten, Ruhe gönnen, Aufgaben abgeben. Sehr wichtig, wenn unser Körper solche Signale sendet. Wie können wir Erschöpfungsdepression überwinden? Interessant ist hier, was uns die Bibel da sagt. Die Bibel ist so praktisch, wenn wir weiterlesen, Vers 5 bis 7. Dann legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Eine ganz einfache, aber wirkungsvolle Therapie. Elia betete um ein Todesmittel und Gott gab ihm Lebensmittel. Eine ganz einfache Therapie. Essen und Schlafen. Das Wichtigste, was man machen kann bei einer Erschöpfungsdepression. Essen und Schlafen. Wenn du merkst, dass du nicht mehr abschalten kannst, dass du ständig schlapp bist, dann such dir einen Wacholderbusch. Zeit für eine Ruhepause. Warum denn immer noch Überstunden? Warum denn zu zweit arbeiten, nur um den Lebensstandard zu erhöhen? Warum denn dauernd überziehen das körperliche und seelische Kräftekonto, wenn es nur ein Jagen ist, ein Getriebensein, wenn eigentlich die Stille fehlt? Wir sprechen über reaktive Depressionen. Wir haben gesehen, Verlustdepressionen, Erschöpfungsdepressionen, noch ein dritter Bereich, Schulddepressionen. Ich muss euch was sagen, diesen Bereich werdet ihr in psychiatrischen Lehrbüchern nicht finden. Fehlt. Schulddepressionen, das wird auf die Freudsche Bank geschoben und weg ist es. Schulddepressionen kommen da nicht vor. Aber ich kann und darf sie als Verkündiger des Wortes Gottes nicht verschweigen. Schuld kann Depressionen auslösen. Ich nenne sie ja absichtlich als letztes, aber ich will es nicht verschweigen, denn die Bibel sagt in Römerbrief Kapitel 2, Vers 8, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Nochmal, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Böses tun, Schuld, kann Depressionen nach sich ziehen. Verborgene Schuld kann Auswirkungen haben bis ins Körperliche, bis in die Knochen hinein. Sünde zerstört Beziehungen und umgekehrt kann auch die Vergebung Jesu, der am Kreuz für uns starb, heil machen bis ins Körperliche. Die Bibel kennt die psychosomatischen Zusammenhänge. Das ist heute ein Zweig der modernen Wissenschaft. Das hat die Bibel schon vor 3000 Jahren gewusst, Gott gewusst, der die Bibel geschenkt hat. Zum Beispiel im Psalm Davids, Psalm 32, Vers 1 bis 5. Ihr kennt diesen Psalm, wo er sagt, als ich es wollte verschmachten, seine Schuld, seinen Ehebruch, seinen Mord an Uriah, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Das hatte körperliche Auswirkungen. Und mein Geist wurde dürre, auch geistliche Auswirkungen. Und dann, als er Gott die Schuld bekannte, da ging es wieder vorwärts bei ihm. Wenn ich zurückdenke an jene Frau, ihr Mann war krank, schwer krank, und dann war da der Freund ihres Mannes, der war nicht krank. Und sie hatte Bedürfnisse, die ihr Mann nicht mehr stillen konnte. Und dann hat sie mit ihrem Freund gestillt. Und dann später waren da ganz schwere Gewissensnöte, Ehebruch. Da waren Schulddepressionen. Sie war wirklich eine Verschmachtende. Ich erinnere mich, wie sie vor mir saß, wie man es ihr körperlich ansehen konnte, wie sie litt unter dieser Schuld, unter der gestörten Beziehung zum Partner, aber auch zu Gott. Und wie war das köstlich, ihr auch den Weg der Befreiung, den Weg des Evangeliums sagen zu können. Ich denke an jene Frau, wo das zweite Kind unterwegs war. Und nun hatte die Familie gerade ein Haus gebaut. Und jetzt kam auf einmal das zweite Kind, so unpassend, gerade in die Hausbauphase. Und das musste weg. Das sagten sogar die Eltern, das Kind muss weg. 10 Jahre später saß die Frau vor mir und hatte die Babyschuhe in der Hand, die sie schon gekauft hatte. Und saß tränenüberströmt da und musste einfach raus mit dieser Schuld. Schulddepressionen hatten sie gequält über viele Jahre. Und immer wieder hatte sie versucht, sie im Alkohol zu ersticken. Und diese Dinge lassen sich nicht mit Alkohol wegspülen. Oder jene Frau in meinem Heimatort, ich habe schon einmal von ihr erzählt, die zur Wahrsagerin gegangen war und die Wahrsagerin hatte ihr gesagt, dass sie keines natürlichen Todes sterben werde. Und später löste diese Vorhersage schwere Depressionen in ihrem Leben aus. Noch einmal, nicht alle Depressionen haben mit direkter persönlicher Schuld zu tun. Das habe ich doch versucht zu zeigen. Es kann organische Ursachen haben. Wir werden gleich sehen, es gibt noch weitere Ursachen. Bei weitem nicht alle Depressionen haben mit Schuld zu tun. Aber es kann vorkommen, wenn diese Dinge vorliegen, die ich da gerade aufgezählt habe, dann kann auch daher Depression rühren, Trübsal und Angst über die Seelen all derer, die Böses tun. Wie gut, dass wir von der Bibel her eine wunderbare Botschaft haben, auch für solche Menschen, die unter Schulddepressionen leiden, dass wir ihnen sagen können, niemand muss unter seiner Schuld zusammenbrechen. Gott selbst hat die Schuldfrage ein für allemal gelöst, für jeden Menschen. Jesus kam und lebte ein vollkommenes Leben hier auf dieser Erde und dann starb er stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz. Er hat den Weg gebahnt, er hat den Preis bezahlt, er hat den Vater versöhnt, den Himmel geöffnet. Nun gibt es Vergebung für jeden, der seine Schuld bekennt und lässt und der an den Herrn Jesus glaubt und bereit ist, ihm nachzufolgen. Jesus kann Gesichter voller Tränen zu frohen Gesichtern machen. Er kann Herzen voller Schuld und Not zu fröhlichen Herzen machen. Fritz Meyer hat einmal gesagt, Jesus heilt jedes zerbrochene Herz, wenn du bereit bist, ihm die Scherben zu überlassen. Wir sprechen über die verschiedenen Formen und Ursachen der Depression. Wir haben gesehen, organische Depressionen, reaktive Depressionen. Noch ein drittes, sogenannte endogene Depressionen. Ich erkläre das gleich. Alle die Depressionen, die keine nachweisbaren körperlichen Ursachen haben, also organisch, und die auch nicht Antwort auf ein Ereignis, ein Erlebnis von außen sind, also reaktiv, und die auch nicht mit einer krankhaften Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, die bezeichnet man als endogen. Endogene Depressionen können wie ein Naturereignis über einen Menschen hereinbrechen. Sie kommen aus heiterem Himmel. Und schaut, wenn die Medizin für Dinge keine Erklärung hat, im körperlichen Bereich, wenn man die körperliche Ursache nicht findet, dann ist es ein Virus. Und wenn man die psychische Ursache nicht findet, dann ist es endogen. Versteht ihr? Wo die Ärzte nicht mehr weiter wissen, wo sie wirklich keine Ursache nachweisen können, mit all ihren Apparaten nicht und so weiter, und Blutuntersuchungen, dann ist es endogen. Ihr versteht das, das sage ich ein bisschen im Spaß. Es gibt wohl zwei Hauptfaktoren, die bei den endogenen Depressionen mitwirken. Das eine ist Vererbung. Das ist inzwischen ganz klar wissenschaftlich bewiesen, dass Depressionen vererbt werden können. Richtig über die Gene, über die Chromosomen. Es gibt vererbte Depressionen. Zum Beispiel hat man Untersuchungen in Familien über Generationen gemacht, wo Depressionen ganz stark gehäuft vorkommen. Und dann gibt es eine zweite Erklärung, das sind diese biochemischen Abläufe im Gehirn. Man sieht zum Beispiel, dass bei endogenen Depressionen es einen Tagesrhythmus gibt. Morgens sind die Depressionen ganz schlimm, man kommt nicht aus dem Bett. Ich weiß, eine Frau in Karlsruhe, die hat zu mir gesagt, Bruder Block, wenn Sie mich morgens anrufen könnten, dass das Telefon klingelt, dann kann ich aufstehen. Aber sonst kann ich nicht aufstehen, erst mittags. Wenn irgendwas ist, wenn was von außen kommt, eine Hilfe, dann kann ich aufstehen. Furchtbar. Ja, aber das gibt es heute vielfach. Endogene Depressionen. Abends bessert sich es dann meistens. Was kann man hier als Therapie anbieten? Wir verstehen, das sind sehr schwere Dinge, wenn das endogen ist. Da ist meistens ein Krankenhausaufenthalt nötig. Der Schwerpunkt wird dann medikamentöse Behandlung sein. Meistens mit Neuroleptika und auch eben mit Lithiumsalzen. Und das Ziel wird zunächst einmal sein, Beruhigung des Patienten, wenn er gerade eingeliefert wird, dass er erstmal sich wieder beruhigt. In leichteren Fällen wird das Ziel sein, Besserung und Heilung. Bei schweren Fällen sind die hauptsächlichen ärztlichen Aufgaben Verhütung des Selbstmordes, ist vordringlich, dann Behandlung von körperlichen Mitursachen, die da sein können, Erleichterung des Zustands durch Gesprächstherapie und anderes mehr, sowie Erleichterung und Beschleunigung der Heilung mit Medikamenten. Was da alles in Kliniken abläuft und so weiter, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen differenzieren. Ihr wisst selber, da geschehen gute Dinge und da geschehen auch manchmal fragwürdige Dinge. Das ist von Klinik zu Klinik verschieden, von Arzt zu Arzt verschieden. Bitte verlangt jetzt nicht von mir, dass ich das alles im Einzelnen aufkläre und aufarbeite. Das ist sehr verschieden. Aber wir müssen ehrlich sein, die Therapie hinkt wie überall der Diagnostik weit hinterher. Die Medizin ist heute im diagnostischen Bereich weit, weit voraus. Aber im Therapeutischen, im Helfen, im Heilen, im Kurativen, da sieht es überall mager aus, im Körperlichen wie auch im seelischen Bereich. Zum Schluss noch ein paar Gedanken zur Begleitung eines depressiven Menschen. Vielleicht habt ihr zugehört und gesagt, nun gut, was erzählst du uns denn da? Das ist doch nicht mein Problem, ich bin nicht depressiv. Danke Gott, wenn du nicht depressiv bist. Aber um dich herum leben depressive Menschen und es wäre gut, wenn wir als Christen da einige Dinge uns einprägen könnten, uns wirklich aneignen könnten, wie wir helfen können. Das Wichtigste, was wir einem depressiven Menschen entgegenbringen können, ist zunächst einmal Verständnis für seine Krankheit, dass er krank ist, dass das genauso eine Sache ist wie ein Gallenstein oder wie ein Beinbruch. Das ist eine Krankheit. Wie oft ist depressiven Menschen Unrecht getan worden? Wie oft sind sie als Simulanten dargestellt worden? Und wie oft hat man ihnen gesagt, reiß dich doch jetzt endlich zusammen und sei nicht so faul und nicht so träge und all diese Dinge und war unbarmherzig. Und gerade die Starken, die das nicht kennen, die das vielleicht gar nie in ihrem Leben gehabt haben, sind in der ungeheuren Gefahr, hier unbarmherzig zu sein und sich zu versündigen bei depressiven Menschen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir die Depressiven nur mit dem Wattebausch berühren dürfen. Ja, das auch nicht. Aber Verständnis ist mal das Allerwichtigste. Dann ist es wichtig, dass depressive Menschen mehrere Ansprechpartner haben. Bloß nicht, dass ein Depressiver sich auf einen fixiert und den total lahmlegt. Ja, der kann nämlich den rund um die Uhr beschlagnahmen. Und das ist für beide nicht gut. Er sollte mehrere Ansprechpartner haben. Dann sollte man keine stundenlange Gespräche, weder am Telefon noch direkt führen, sondern es begrenzen. Eine halbe Stunde, eine Stunde ist genug. Und morgen oder nächste Woche weiter. Keine stundenlange Gespräche. Lieber öfters und kurz. Bei negativen Gedanken mit dem Kranken einen Gedankenstopp einüben. Wenn, das geht auch nur bedingt, das geht nicht in allen Fällen. Ja, Gedanken können eine solche Macht werden, dass man sie auch mit Willenskraft nicht mehr stoppen kann. Aber bei vielen hilft es, dass ein Gedankenstopp eingeübt wird. Wenn diese Gedanken wieder kommen, dass man sagt, stopp, dass man richtig laut sagt, stopp, ich will hier nicht weiterdenken. Ich will hier unterbrechen. Und ich will mich jetzt ans Klavier setzen und ein Lied spielen. Ich will jetzt ein Lied singen. Ich will jetzt irgendetwas machen, was mich ablenkt. Eventuell eine kleine Arbeitstherapie mit dem Depressiven zusammen etwas einkaufen, mit ihm zusammen etwas kochen, mit ihm etwas waschen, mit ihm etwas lesen, mit ihm etwas zusammen machen. Dem depressiven Menschen helfen, von sich selbst und seinen Problemen wegzukommen. Sonst versinkt er im Selbstmitleid. Ist natürlich schwierig, ja, ihn wegzubringen davon. Aber in der Bibel gibt es ein Geheimnis. In Hiob 42, Vers 10 steht, der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Versteht ihr dieses Prinzip? Der Herr wandte das Geschick Hiobs, als Hiob aus seiner Selbstumkreisung rauskam und für seine Freunde Fürbitte tat. Sogar Gebet für andere kann therapeutische Wirkung bei mir haben. Jede Last, die ich vom anderen auf mich nehme, kann meine eigene Last kleiner machen. In bestimmten Zusammenhängen und bis zu einem bestimmten Maß. Natürlich dürfen wir einem depressiven Menschen ermutigende Bibelworte sagen. Da gibt es Leute, die lehnen das ab und sagen, einem Depressiven kann man doch nicht mit der Bibel kommen. Ja, mit was denn sonst? Mit dem Mannheimer Morgen, mit dem Quellekatalog, mit irgendwas, mit Romanen. Natürlich darf man ihm ermutigende Bibelworte sagen. Nicht, dass man ihn jetzt von morgens bis abends damit bombardiert, aber hilfreiche Worte immer wieder in die Situation. Und das geht doch mit ihm. Und ich darf auch depressive Menschen in die Gemeinde mitbringen. Selbstverständlich. Auch eine lebendige Gemeinde hat ein Stück weit therapeutische Wirkung. Wir hatten vor 3 Jahren eine Konferenz, eine KFG-Konferenz mit dem schwedischen Diplompsychologen Kjell Nielsen. Und er berichtete von seiner Arbeit in Göteborg, wie viele depressive Menschen ganz gesund geworden sind, nachdem sie zu Jesus Christus kamen und dann auch in die lebendige Gemeinde dort in Göteborg. Nicht Patentrezept für alle, aber natürlich darf man das mit berücksichtigen. Und dann den Kranken immer und immer wieder auf die unveränderliche Liebe Gottes hinweisen. Gott liebt dich, auch wenn du es im Augenblick nicht fühlen kannst, nicht spüren kannst, nicht fassen kannst. Wenn du subjektiv meinst, Gott ist meilenweit weg. Und ich sage dir, Gott liebt dich mit der gleichen Liebe wie in dem Augenblick deiner Bekehrung und schon in der Stunde deiner Geburt. Gott liebt dich, auch wenn du es jetzt nicht fassen kannst, weil du depressiv bist. Ich muss zum Schluss kommen. Die Folie können wir ausmachen. Depressionen gehören zu dieser gefallenen Welt, in der wir leben. Bei Christen und bei Nichtchristen. Das Wichtigste in unserem Leben ist nicht die Gesundheit, auch nicht die seelische Gesundheit, sondern das Wissen, ich habe Frieden mit Gott. Ich bin angenommen von ihm und er wird mich nie mehr loslassen. Das ist das Wichtigste. Mein Leben liegt in seiner Hand. Ich habe es ihm übergeben, er hat die Verantwortung übernommen. Das ist das Wichtigste. Vielleicht sagst du, Gott sei Dank, dass ich nicht depressiv bin, ist okay. Aber du solltest hinzufügen, Herr, meine seelische Gesundheit, dass ich seelisch robust sein kann und darf, habe ich überhaupt nicht verdient. Habe ich nicht verdient. Du meinst es sehr gut mit mir. Als Dank will ich dir mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Ich will es dir weihen, auch meine Gesundheit im seelischen und körperlichen Bereich. Es soll Jesus gehören. Vielleicht haben wir aber auch Einzelne heute Morgen unter uns, die jetzt im Augenblick von Krankheitsnot bedrückt sind, vielleicht auch von Depressionen. Und dann kann ich Ihnen nur sagen, geh trotzdem den Weg mit Jesus weiter. Nein, geh erst recht den Weg mit Jesus weiter. Er trägt durch und bald bist du bei ihm und wir alle. Im Himmel gibt es keine Depressionen mehr. Und bis dahin müssen wir durch, auch durch andere Widerwärtigkeiten dieses Lebens. Aber wir haben so einen Herrn, der so treu ist und der uns an seine Hand genommen hat und der uns festhält und der uns durchbringen wird. Die Verheißungen haben wir ganz dick in der Bibel. Und wenn Gott dich anrühren sollte eines Tages und heilen wird, dann freu dich. Aber mach's nicht zur Regel. Christentum ist keine Gesundheitsreligion. Vielleicht bist du gesund geworden, aber ein anderer, mit dem hat Gott einen anderen Weg. Mach's nicht zur Regel, sondern freu dich, wenn du wieder Gesundheit hast und beiseh dem Herrn. Entscheidend ist, dass unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha gehören. Darum geht es. Das ist das Allerwichtigste. Er bringt zum Ziel. Lasst uns über dem, was wir jetzt gehört haben, noch ein paar Augenblicke gerade still bleiben und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du so ein treuer Heiland bist, so ein mitfühlender Seelsorger, so ein wunderbarer Arzt und Freund für unser Leben. Herr, wir danken dir, dass du uns zu dir gerufen hast und das hast du nicht getan, um uns aller Nöte zu entheben in diesem Leben. Wir sind auch als Christen unterwegs in dieser Welt und auch durch Krankheiten und manch andere Widerwärtigkeit. Aber danke, dass wir dich haben, dass wir dich kennen, dass du an unserer Seite bist, dass wir bei dir wirklich Geborgenheit und Halt und Sinnfindung haben. Wir danken dir, Herr, dass du auch gerade die unter uns kennst, die mit Depressionen zu tun haben oder die in unserem Umfeld, denen wir auch gerne helfen möchten. Wir bitten dich, lass uns barmherzig sein, lass uns Verständnis haben. Mach uns auch hier zu guten Hirten und Seelsorgern. Bitte rühr doch auch die unter uns an, Herr, die im Augenblick deine Hilfe in besonderer Weise brauchen. In der Bibel steht, du sendest dein Wort und machst gesund. Lass das doch heute Morgen hier geschehen, dass dein Wort auch Heilung bringt. Und auch hier das Gebet in der Gemeinde. Herr, wir danken dir, dass wir unser Leben dir ausliefern durften und du hast die Verantwortung übernommen. Wir wollen dir einfach folgen. Zieh uns dir nach. Amen.